Da findet eine gigantische wirtschaftliche Umverteilung statt ohne Parlament. Diese Umverteilungsfragen darf nicht die EZB entscheiden. Das ist eine typische Frage fürs Parlament. Deswegen haben wir Demokratie erkämpft.
Die Einführung des Euro, die Krise der europäischen Währung und die Zukunft der europäischen Idee.
Nehmen wir mal ein Beispiel. In der Euro-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht ein Satz, der, weil er so schön ist und weil Sie so schön formulieren können, man Ihnen zuschreiben könnte: Geld ist geprägte Freiheit. Ja. Der stammt aber gar nicht von Ihnen.
Die Quellenangabe war
Dostojewski.
Aber ich habe ihn gelesen. Ich habe ihn aber gelesen und ins Gericht
getragen. Keine Quellenangabe hinzugeschrieben.
Ja, das machen wir fast nie. Aber das ist das Typische in der Verfassungsgerichtsbarkeit. Wir bauen immer auf die Kultur, die da ist. Wenn Sie Dostojewski gelesen haben und das Fenster in das Totenhaus sich bewusst machen, das wollten wir nicht zitieren, sondern wir wollten zitieren: Geld ist geprägte Freiheit, nicht? Das Geld ist nicht irgendeine Zutat zum Menschen, sondern im modernen freien Leben können Sie Ihre Freiheit kaum in Anspruch nehmen, wenn Sie nicht Geld haben. Nicht? Sie können nicht Auto fahren, Sie haben keine Wohnung, Sie können keine Firma gründen, wenn Sie nicht vorfinanzieren können. Also, dass dieses Geld für die individuelle Freiheit jedes Menschen, auch für den Sozialhilfeempfänger, der nicht Waren empfangen darf, sondern Geld, damit er sich Waren aussuchen kann, für seinen Geschmack, das wollen wir damit zum Ausdruck bringen. Das kommt trefflich in diesem Satz zum Ausdruck. Den Roman wollten wir im Zusammenhang mit dem Euro nicht heranziehen.
Und gerade heute kriegt es eine aufgeladene Bedeutung, wenn man liest, dieser Satz kommt gerade aus dem Roman aus einem Totenhaus. Der Euro steckt in einer tiefen Krise. Wie sehen Sie heute die Entwicklung des Euro? Zurückblickend auch nochmal die Entscheidung, den Euro überhaupt einzuführen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg damals in einem heftigen, aufsehenerregenden Streit freigemacht. Ist diese Entscheidung, den Euro überhaupt einzuführen, zu früh gekommen? Hätte sie anders fallen müssen?
Also das ist natürlich eine Frage, die mich persönlich sehr bewegt, weil ich damals Berichterstatter war. Und Sie wissen, nicht nur die Öffentlichkeit hat gerungen, sondern der Senat hat gerungen. Nicht? Und da stand ja wirklich die Kontroversen so lebhaft gegeneinander, dass jeder das nachvollziehen konnte. Wir haben den Versuch gemacht, die Entwicklung zum Euro nicht zu verhindern, obwohl alle historische Erfahrung sagt, eine Währungsunion ohne Wirtschaftsunion, also ohne Vergemeinschaftung der Haushalte und des Sozialwesens, die geht nicht. Die hat noch nie funktioniert. Und wir haben gesagt, sie funktioniert und wir geben damit die D-Mark auf. Das war für die Identität der Bundesrepublik Deutschland ein ganz wichtiger Faktor. Wenn wir diese neue Währung rechtlich so einmauern, dass es nicht schiefgehen kann. Dann kam etwa die Begrenzung der Staatsverschuldung, dann kam die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank für die Währungspolitik, nicht für die Bankenaufsicht wie heute, für die Währungspolitik, nicht? Dann kam, du musst den Kredit am Markt selber suchen, damit du erlebst, schlechte Bonität, hohe Zinsen ist die beste Kreditbremse. Das haben wir dort vorgezeichnet und dann waren wir uns ziemlich sicher, so wird's gelingen. Und solange man das Recht beachtet hatte, ist es ja auch glänzend
gelungen. Haben Sie sich getäuscht?
Wir haben uns nicht getäuscht, aber wir sind
getäuscht worden.
Enttäuscht. Wir sind enttäuscht. Und da müssen wir nun einfach sagen, da hat die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik 2002 wacker zu beigetragen. Wir hatten ja dort die Grenze, kein Staat darf sich höher als 3% seines Bruttoinlandsprodukts jährlich verschulden. Das ist eine klare Ansage. Wir wissen, was Bruttoinlandsprodukt ist. Wir wissen, was die Zahl 3 bedeutet. Wir wissen, was Prozent bedeutet. Also da ist nicht viel auszulegen, nicht? Und dann kam der blaue Brief nach Paris und nach Deutschland. Wir waren knapp unter 3%. Paris war etwas über 3%. Passt auf, ihr verletzt das Recht. Und dann gab es eine Gegenwehr, das ist eine Unverschämtheit, man dürfe diese Staaten nicht darauf hinweisen. Dann gab es eine Kommission und eine EuGH-Entscheidung, also kurz und gut. Dann kamen wir auf die schiefe Ebene. Die beiden stärksten Staaten haben sich gegen die Unterwerfung unter das Recht gewehrt. Und damit haben die kleinen Staaten natürlich gemacht, wenn die das dürfen, dann wir auch.
Nicht? Das ist aus französischer Sicht vielleicht eine deutsche Haltung, wenn Sie sagen, es geht um die Unterwerfung unter das Recht, eine deutsche juristische Sichtweise. Die Franzosen würden an der Stelle vielleicht entgegenhalten, es ging faktisch um die Unterwerfung unter eine deutsche Wirtschafts- und Haushaltskultur.
Das ist sicherlich falsch, denn ich spreche von dem Europarecht, dass alle Mitgliedstaaten des Euro einstimmig beschlossen haben. Hätten die es nicht einstimmig beschlossen, wäre es nicht recht geworden. Es geht darum, ob der Politiker Recht setzen darf und dann an dieses Recht gebunden ist. Seit dem 14. Jahrhundert haben wir errungen, dass der Fürst an seine eigenen Befehle gebunden ist. Er steht nicht über dem Recht, sondern solange der Befehl gilt, ist der Rechtssetzer gebunden. Und wenn jetzt einige Europäer, also Repräsentanten dieser Europäischen Union, sagen, wir müssen das Recht ein bisschen auf die Seite schieben, weil es so schlecht ist. Dann stelle ich die Frage, wenn das Recht schlecht ist, was folgt daraus? Derjenige, der Recht setzt, mag es ändern und besser machen. aber nicht, er bindet den Bürger und fühlt sich selbst nicht gebunden. Das gibt's doch gar nicht.
Aber nun wissen wir auch aus deutscher Erfahrung, Recht ist eine flexible Materie, ja, die sich anpassen kann. Auch das Grundgesetz ist immer wieder geändert worden. Das Bundesverfassungsgericht selbst ist ein Motor einer dynamischen Rechtsentwicklung. Also das kann doch auch für Europa gelten und das erleben wir in der Eurokrise.
Natürlich wird und soll sich Europa dynamisch bewegen. Die Frage ist nur, wohin? Die große Aufgabe Europas liegt darin, dass die Bürger den Staat und Europa überfordern. Sie wollen mehr wirtschaftlich, finanziell von der öffentlichen Hand, als die öffentliche Hand geben kann. Sie kann nur das geben, was sie vorher steuerlich genommen hat. Das ist das Grundprinzip. Und deswegen weicht sie in die Staatsverschuldung aus. Dann wird sie abhängig von den Banken, vom Finanzmarkt. Und dann definiert sich der Finanzmarkt in seiner Spekulationsbereitschaft als systemisch und beansprucht, wenn er sich verspekuliert hat, dass er die Spekulationsverluste beim Steuerzahler im Staatshaushalt refinanziert. Und dann werden die Staaten in ihrer Souveränität abhängig vom Finanzmarkt, weil sie ihre Wechsel verlängern müssen, ihre Schulden. Und wenn dann der Finanzmarkt sagt, es kostet 4%, dann können sie es nicht mehr bezahlen. Also müssen sie mit dem Finanzmarkt vereinbaren, wir machen 0%. Also kriegt der Sparer keine Zinsen. Also ich enteigne ihn. Da findet eine gigantische wirtschaftliche Umverteilung statt, ohne Parlament. Diese Umverteilungsfragen darf nicht die EZB entscheiden. Das ist eine typische Frage fürs Parlament. Deswegen haben wir Demokratie erkämpft. Und dann merken Sie plötzlich, wenn man all das sieht, dann wird vielleicht der Sinn dafür geweckt, dass es sich lohnt, das, was sich im Recht bewährt hat und was wir deshalb für unsere Kinder verbindlich an die Zukunft weiterzugeben, uns bemühen, dass der Kampf für dieses Recht, um dieses Recht, der größte Auftrag der Gegenwart ist.